wollte mich erstmal sehr bedanken und ich bedanke mich für diese sehr aufmerksame Einführung. Ich hätte mich nicht besser erklären können. Insofern, ich war auch wirklich erstaunt, dass man es thematisch so klar auf einen Punkt bringen kann. Ich bin sehr dankbar für allen Kollegen, die im Vorfeld involviert waren in meine Einladung, und ich bin sehr geehrt, hier zu diesem Anlass zu sprechen. Und ich hatte im Gedanken, als ich dachte, wo habe ich Sie, Professor Stoll, zum ersten Mal getroffen? Ich habe Sie im Dubnow-Institut in Leipzig getroffen, und so bei Sibylle Steinbacher. Es muss 15 Jahre zurückliegen. Es war eine Tagung über jüdische und allgemeine Geschichte. Und das war unsere erste Begegnung. Und ich denke thematisch, ich versuche auch ein bisschen thematisch zu rekonstruieren, woran trafen sich dann unsere Wege. Und ich denke zum einen in der Minoritätenpolitik und in habsburgischen Minoritätenpolitik, die sehr, wiederum sehr prägend war, eigentlich für Israel, aber noch speziell für Brit Shalom, eine Organisation, die in den 20er Jahren aktiv war, und für Juden und Araber in Palästina eine binationale Lösung erdachten. Daran waren Schlüsselfiguren der Hebräischen Universität tätig, vor allem Hugo Bergmann, die wiederum aus dem Habsburger Monarchie kamen und die Habsburger Modellen vor Augen hatten. Da trafen sie sich zuerst unsere Wegen, und ich war sehr beglückt und mit den Aufsätzen. Und ich würde sagen, um es jetzt kurz zu machen, mit Ihrem Buch zuletzt zu Isonomie, und zwar kommend aus der jüdischen Geschichte, aber auch aus der israelischen Geschichte, wo gerade die Frage, die Sie in dem Buch stellen, die Frage zwischen sozusagen Mehrheit und Gleichheit, diesen zwei Prinzipien, für mich als Israelin und für mich als in Israel lebende Historikerin unwahrscheinlich wichtig sind, gerade zentral. Und diesen Sensibilitäten und Denkweisen finde ich sind sehr prägend. Und damit möchte ich jetzt mit dem Vortrag anfangen. Es ist mir eine sehr große Ehre. Rechte können nur Lebende haben. Den Toten gelten sie nicht. Denn die Toten, so wird vorausgesetzt, und an dieser Stelle zitiere ich Anton de Bilz, ich zitiere, sind außerstande, Bedürfnisse, Interessen oder Pflichten zu haben oder Entscheidungen zu treffen und Ansprüche zu erheben, weder jetzt noch künftig. Ende des Zitats. Ohne Zukunft und ohne Fähigkeit, in der Welt zu sein, wird den Toten Subjektivität abgesprochen. Damit erfüllen sie nicht die Grundvoraussetzung von Menschenrechten. Trotzdem sind die Rechte von Toten, insbesondere die Rechten von Kriegsgefallenen, bereits seit mehr als 100 Jahren im humanitären Völkerrecht fest verankert. So werden in der Hager Landskriegsordnung in ihrer Fassung von 1907 die Leitprinzipien dafür festgelegt, wie die Identität gefallener feindlicher Soldaten festgestellt werden soll und wie deren würdevolle Bestattung zu erfolgen habe. In diesem Geiste wurden mit Ende des Ersten Weltkrieges bilateralen Abkommen geschlossen. Der Wortlaut dieser Abkommen fand Eingang in die Friedensverträge von Paris, insbesondere in Artikel 225 des Versailler Vertrags, der wie folgt lautete, und ich zitiere, die alliierten und assoziierten Regierungen und die deutsche Regierung werden dafür Sorgen tragen, dass die Grabstätten der auf ihren Gebieten beerdigten Heeres- und Marineangehörigen mit Achtung behandelt und imstande gehalten werden. Ende des Zitats. Und Artikel 226 legt fest, dass alle an den Kriegshandlungen beteiligten Seiten verpflichtet sind, eine vollständige Liste der Gefallenen sowie Auskunft über Zahl und Ort der Gräber zu übermitteln. Die Erfahrung des Ersten Weltkrieges indes zeigt, dass eine nachträglich vorgenommene Sicherung der sterblichen Überresten der Toten nicht ausreicht. Dies fand seinen Niederschlag in der Genfer Konvention vom 27. Juli 1929. Artikel 4 der Konvention reguliert, wie nach Ende der Kampfhandlungen das Auffinden von Grabstätten und die Identifikation der Getöteten zu erfolgen habe. Und schließlich war es die Erfahrung des Zweiten Weltkrieges, die im vierten Genfer Abkommen von August 1949 stipuliert wurde. Dieser Text, von 18 Staaten unterzeichnet, erweitert die Rechte von Gefallenen. In Verbindung mit Artikel 34 des Zusatzes von 1977 sind diese Festlegungen im Rahmen des Kriegsrechts oder wie es heute genannt wird, des humanitären Völkerrechts gültig. Artikel 17 des Abkommens von 1949 bestimmt, dass die am Konflikt beteiligten Parteien ferner dafür Sorge zu tragen haben, dass die Gefallenen mit allen Ehren und wenn möglich gemäß den Riten der Religion, der sie angehören, bestattet werden und dass ihre Gräber geachtet und wenn möglich nach der Staatsangehörigkeit geordnet, angemessen unterhalten und so gekennzeichnet werden, dass sie jederzeit wieder aufgefunden werden können. Die Ehrung der Gefallenen und ihren Grabstätten gehört so zu den Menschenrechten. Sie dient dazu, den Familienangehörigen der Gefallenen ein Recht auf Information und Zugang zu den Gräbern zu gewährleisten. Damit wird dem Ansehen des Wertes der Familie in den verschiedenen Menschenrechtenkonventionen Ausdruck verliehen. Die Entstehungsgeschichte des humanitären Völkerrechts spiegelt ein Umdenken in der westlichen Auffassung von einem im Kampf eingetretenen Todes wider. Historiker wie Reinhard Koselleck und George Mosse in der Vergangenheit oder aktuell Thomas Laqueur in seinem Buch The Work of the Dead, A Cultural History of Mortal Remains, zeigen, dass dieses Umdenken in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erfolgte. Ein Umdenken, das darin mündete, jeden einzelnen gefallenen Soldat unabhängig von seinem Rang mittels der Etablierung eines Einzelgrabes anzuerkennen und so zu ehren. Diese universelle Tendenz wird auf dem Soldatenfriedhof auf dem Skopusberg in Jerusalem sichtbar. Dort, wo die Soldaten des Commonwealths begraben sind, die bei den Kämpfen zur Einnahme Jerusalems 1917 gefallen waren, spiegelt sich die Erinnerungs- und Gedenktradition des Ersten Weltkrieges wider, in der die Bemühungen des British Empire zum Ausdruck kommen, seinen Gefallenen universaler und egalitärer Prinzipien entsprechend zu bestatten. Es ging vornehmlich darum, einem jeden gefallenen Soldat ein ehrenvolles Einzelbegräbnis zu gewährleisten, unabhängig von seiner jeweiligen nationalen, ethnischen und religiösen Zugehörigkeit. Der Militärfriedhof auf dem Skopusberg wurde in der Zeit des britischen Mandatregimes über Palästina eingerichtet und verblieb nach seinem Ende und als Ergebnis des Palästinakrieges von 1948 abgeschnitten in eine Enklave unter Ägide der Vereinten Nationen. De facto befand sich der Friedhof aber unter israelischer Kontrolle, die wiederum inmitten jordanischer Hoheitsgebietes gelegen war. Durch diese Umstände fanden sich die Gefallenen des Ersten Weltkrieges plötzlich im Niemandsland eines anderen, eines späten erfolgten Krieges eingeschlossen. Die dort bestatteten Kriegstoten, die, wie alle anderen Toten auch, ja einer historischen Handlungsfähigkeit entbehrten, würden Kraft des Ortes ihrer letzten Ruhestätte in Jerusalem zu einem Hebel im Kräftenmessen israelischer und jordanischer Souveränitätsansprüche ebenso wie zwischen Nationalstaaten einerseits und internationalen humanitären Organisationen andererseits. Im Folgenden soll die Dynamik eines Ziehen und Zehren jener verschiedenen Rechtsansprüche nachgezeigt werden. Bevor er zum problematischsten aller Militärfriedhöfe werden sollte, die von der Imperial War Graves Commission je errichtet und gepflegt wurde, galt der Militärfriedhof auf dem Skopusberg in Jerusalem als der weltweit historischste britische Militärfriedhof. An diesem pastoralen Ort, einem von 6 Soldatenfriedhöfen, die der Schlachtenlinie von Gaza bis Damaskus entlang aufgereiht sind, liegen 2539 Soldaten des British Commonwealths begraben. Das sind etwa weniger als ein Viertel aller Gefallenen der britischen Egyptian Expeditionary Forces, die während des Ersten Weltkrieges bei der Eroberung Palästinas ihr Leben ließen. Der Soldatenfriedhof auf dem Scopusberg mit Blick auf den Tempelberg war der letzte der in Palästina eingerichteten Militärfriedhöfe. Offiziell geweiht wurde er am 7. Mai 1927. Zu den 270 Gefallenen, die auf dem Scopusberg beerdigt wurden, noch ehe sich der Frontverlauf gegen Ende des Jahres 1918 etablierte, kamen in der Folgezeit weiteren Opfer aus den Kämpfen rings um die Stadt hinzu. Aufsicht über den Friedhof übte die Imperial War Graves Commission aus, die im Jahre 1917 als unabhängige Institution eingerichtet worden war und innerhalb des Commonwealths die Bestattung von Kriegsgefallenen regulierte. Anhand der Gestaltung des Friedhofs auf dem Scopusberg lässt sich ablesen, wie sich die Einstellung in Großbritannien und seinen Dominions im Umgang mit dem Tod auf dem Schlachtfeld wandelte. Dass die bei den Kämpfen Getöteten in Jerusalem bestattet wurden, resultierte daraus, dass verfügt worden war, ihre sterblichen Überresten nicht in ihr Heimatland zu überführen. Sie sollten neben ihren Kameraden in Nähe zum Ort ihres eintretenden Todes bestattet werden. Dies war eine nicht hintergehbare Festlegung. Das Verbot einer Repatriierung und die Vereinheitlichung von Grabsteinen und Gräben sollten Unterschiede zwischen den Gefallenen verdecken. Und zwar die Unterschiede zwischen einfachen Soldaten und Offizieren, zwischen Reichen und Armen, aber auch die zwischen Angehörigen verschiedenen Ethnien und Religionen. So war angeordnet worden, die Gestaltung der Militärfriedhöfe wie der Gedenkstätten einheitlich zu halten. Insgesamt waren die Grabsteine nicht mehr der Form eines Kreuzes nachempfunden, um so die Religionen all jener, die nicht christlich waren, nicht herabzusetzen. Diese Maßgaben galten für sämtliche Militärfriedhöfe des British Commonwealths. Sie wurden auch in Jerusalem, wenn auch nur zum Teil, umgesetzt. Aufgrund seiner besonderen Lage auf dem Scopusberg kam dem Militärfriedhof auch die Aufgabe zu, auch jener Soldaten, die an unbekannten Orten begraben waren, zu gedenken. Besonders große Bedeutung maßen die Briten dem Gedenken an die Soldaten der Dominions bei, vor allem dem ehrenden Andenken an jene, die in Jerusalem gefallen waren, wo überdurchschnittlich viele von ihnen ihr Leben gelassen haben. Diese Soldaten, vornehmlich Australier und Neuseeländer, waren Angehörige der Light Horse Brigades, die verheerende militärische Niederlage der Alliierten in Gallipoli 1915 überlebt hatten. In Palästina wurden sie als Infanterie eingesetzt, um unter schwersten topografischen Bedingungen in die Kämpfe um Jerusalem geworfen zu werden. Auf dem Soldatenfriedhof auf dem Scopusberg liegen neben den britischen Gefallenen mehr als 500 Australier und gut 200 Neuseeländer. Ihre einheitlichen Grabsteine tragen ein eingraviertes Kreuz, während auf der westlichen Seite des Friedhofs 24 jüdischen Gefallenen ruhen, deren Grabstein einen Davidstern zeigen. Jerusalem before Christmas, so lautete die Order des britischen Prime Minister Lloyd George an den Militärbefehlshaber Edmund Allenby im Juni 1917, eine höchst kurze Formel, mit der dem General die Erwartungen des Kriegskabinetts mitgeteilt wurde. Allenby meisterte diese Aufgabe und schritt am 9. Dezember 1917 zu Fuß, vom Pferd abgestiegen, durch das Jaffa-Tor und dies einer Vorgabe aus London entsprechend. Diese Geste sollte sich von der Kaiser Wilhelms II. Abheben, der 1898 hoch zu Ross in die Stadt eingezogen war. Verstanden wurde Allenbys Geste als ein Akt christlicher Demut der Heiligkeit des Orts wegen. Überhaupt wurden der Feldzug in Palästina und die Einnahme Jerusalems mit christlichen Bildern befrachtet und dies den jeweiligen Standesunterschieden entsprechen. Unter Offizieren stand an erster Stelle die Vorstellungswelt von Kreuzzug und viele sahen sich in der Tat als Nachfahren der Kreuzzügler. Im Erleben des einfachen Soldaten hingegen waren, wie Tagebücher, Briefen und Erinnerungen belegen, Palästina und Jerusalem verklärt vom Text der Bibel und ihren Bildern, so wie sie in den Grundschulen Englands gelehrt wurde. Doch Palästina und insbesondere Jerusalem entsprachen zur Enttäuschung vieler der einfachen Soldaten nicht im Mindesten dem erhabenen Bild, das ihnen im Bibelunterricht vermittelt worden war. Abgesehen von der Kluft zwischen dem heiligen Text und der profanen Realität der Stadt, war das Bild vom Kreuzzug zusätzlich bedenklich. Eignete es sich zwar möglicherweise dazu, die Niederlagen in Gallipoli zu kompensieren, die Moral der erschöpfenden Soldaten nach den zermürbenden und verlustreichen Kämpfen in Gaza und Beersheba zu heben und ihre Motivation für die Einnahme von Jerusalem zu steigern, drohte dieses Bild doch, das Verhältnis des Vereinten Königreichs zu den Verbündeten zu beschädigen. Würde der Krieg als ein Glaubenskrieg präsentiert, dann gefährdete man das sensible Gleichgewicht innerhalb der Truppe, in der auch muslimische Soldaten aus Indien und Ägypten dienten. Zudem würde womöglich Unmut bei den haschemitischen Verbündeten herausbeschworen werden, mit deren Hilfe Britannien beabsichtigte, die türkischen Truppen östlich des Jordans zu schlagen. Die Rücksichtnahme auf die muslimischen Bündnispartner legte mithin Zurückhaltung bei der Verwendung des Bildes vom Glaubenskrieg nahe. Auch angesichts der muslimischen Bevölkerung in Jerusalem und der Absicht, während der Kämpfe die heiligen Städte nicht in Mitleidenschaft zu ziehen, wurde bei Begräbnissen und Gedenkzeremonien nach Ende der Kämpfe christliche Symbolik eher zurückhaltend verwendet. Aus eben diesen Gründen postierte die britische Armee nach dem Einmarsch in Jerusalem muslimischen Soldaten aus Indien rund um die Moscheen auf dem Tempelberg. Und aus eben diesen Gründen wanderten Pläne für pompöse Gedenkstätten in die Archive, die während sie realisiert wurden, im Herzen der Stadt dezidiert christlichen Zeichen gesetzt hätten. Auf dem Soldatenfriedhof auf dem Scopusberg wurde aber auf das hoch aufgetragenen Kreuz der Aufopferung, Cross of Sacrifice, mit seinem bronzenen Langschwert nicht verzichtet, in dessen Schatten auch die jüdischen Toten an der Seite ihrer christlichen Kameraden ruhen. Die Stellung des Soldatenfriedhofs auf dem Scopusberg war in gewisser Hinsicht einzigartig. Denn während die allermeisten Gräben der gefallenen Soldaten des British Commonwealths mit Ende des Weltkriegs in fremden Erde verblieben, sei es auf dem Territorium verbündeten Ländern oder aber den ehemaligen Feinden, wurde Palästina bekanntermaßen ein Britannien übertragenes Mandat. Die Soldatenfriedhöfe in Palästina standen mithin unter britischer Herrschaft, wenn auch nicht direkt dem Regime der Mandatregierung, sondern dort, wie überall sonst, von der Imperial War Graves Commission verwaltet wurden. Die beiden ersten Dekaden nach seiner Einrichtung, also während der Dauer des Mandats, waren die besten Jahre des Soldatenfriedhofs auf dem Scopusberg und zweifelsohne machte seine exzeptionelle Lage ihn zu einem besonderen Anziehungspunkt für Besucher. Wiesen britischen Gedenkstätten und Militärfriedhöfe im weiteren Mittleren Osten nur geringere Besucherzahlen auf, so wurde der Friedhof auf dem Scopusberg wie der auf der türkischen Halbinsel Gallipoli häufiger aufgesucht. Auf dem Scopusberg erfolgten Besuche nicht nur von Verwandten dort bestatteten Soldaten, sondern auch von Angehörigen verschiedenen britischen Truppenkontingenten, die in der Region Dienst taten, wie auch von Pilgern. Was die christlichen Gläubigen anging, so verlieh die Lage des Friedhofs in Jerusalem dem Tod in der Schlacht weitere Bedeutung, zumal eine intuitive Verbindung zur Aufopferung Jesu durch die Kreuzigung hergestellt wurde. Diese geradezu idyllische, anmutende Phasen kam schlagartig mit dem Ablauf des Mandats, dem Scheitern des Teilungsplans der UNO für Palästina und der nachfolgenden durch Krieg erfolgten faktischen Teilung des Landes an ihr Ende. dem Teilungsplan nach sollte Jerusalem internationalisiert werden. In der UN-Resolution 181.2 vom 29. November 1947 wurde die Stadt zu einem Corpus Separatum erklärt, ein Status, der dazu bestimmt war, die den drei Religionen heiligen Städten zu schützen. Mit Bekanntwerden des Abstimmungsergebnisses in der Versammlung der Vereinten Nationen brachen überall in Palästina Kämpfe zwischen Juden und Arabern aus, in deren Verlauf sich das jüdische Jerusalem mit seinen 100.000 Einwohnern vom arabischen Militär belagert wurde. Die lokalen Feindseligkeiten eskalierten nach Abzug der Briten am 15. Mai 1948 zu einem Mehrfrontkrieg zwischen Israel und den arabischen Staaten. Während die transjordanische arabische Legion unter britischem Kommando mit Israel in Kämpfe verwickelt war, bemächtigte sie sich des durch den Teilungsplan für einen künftigen palästinensischen Staat vorgesehenen Gebiet. Israel wiederum gelang es, die Kontrolle über den Scopusberg zu wahren, auf dem sich die Hebräische Universität, die Nationalbibliothek und das Hadassah-Krankenhaus befanden. Das Entmilitarisierungsabkommen, das zwischen Israel, Jordanien und der UN im Rahmen einer Feuereinstellung vom 7. Juli 1948 unterzeichnet worden war, schrieb dort eine fortdauernde israelische Präsenz fest. Wesentlicher Grundpfeiler dieses Abkommens waren die Entmilitarisierung des israelischen wie des transjordanischen Teils der Enklave und die Aufsicht darüber durch die UN. Die endgültigen Bestimmungen wurden in dem Waffenstillstandsabkommen ratifiziert, das am 3. April 1949 direkt zwischen Israel und Transjordanien auf der griechischen Insel Rhodos unterzeichnet wurde. Eine bilaterale Kommission, so sah es Artikel 8 dieses Abkommens vor, sollte jedes Thema erörtern, das von einer der beiden Seiten vorgetragen wurde und insbesondere Regelungen für die Wiederaufnahme einer geregelten Arbeit der auf dem Scopusberg befindlichen kulturellen und humanitären Einrichtungen und des freien Zugangs zu diesen. Seinen schwachen international rechtlichen Stellung in Jerusalem wohl bewusst, beeilte sich der Staat Israel schon mit Ende des 48er Krieges, den eigenen Herrschaftsanspruch in der Stadt zu festigen. So beschloss die israelische Regierung am 25. Juli 48 die israelische Rechtsprechung auch auf den unter ihrer Herrschaft stehenden Teil Jerusalems auszudehnen, diesen jedoch nicht offiziell zu annektieren. Vielmehr wurde durch die Ernennung eines der Regierung direkt unterstehenden Militärgouverneurs sowie der Einberufung eines Stadtrats verwaltungstechnischen Schritten eingeleitet, die die Anwendung israelischen Rechts hinsichtlich städtischer Belange in Jerusalem demonstrierten. Am 24. November 1948 entschied die Regierung zudem, Jerusalem zum Sitz der gesetzgebenden Versammlung des Staates zu machen, um sogleich mit einer Verlegung von Regierungseinrichtungen dorthin zu beginnen. Und am 2. Februar 1949 schließlich veröffentlichte Israels Regierung eine Verlautbarung, Jerusalem sei künftig Israels Hauptstadt und nicht länger vorübergehend besetztes Gebiet, um zugleich die Militärverwaltung über die Stadt aufzuheben. Nur 12 Tage darauf fand in Jerusalem die inaugurierende Sitzung der ersten Knesset statt. Im selben Maßen, wie Israel die durch den Teilungsplan vorgesehene Internationalisierung der Stadt missachtete und seine faktische Souveränität durchsetzte, verfuhr es auch hinsichtlich des ihm zugesprochenen Teils der Enklave auf dem Scopusberg, und zwar durch Handlungen, die anfangs noch diskret und zögerlich, im weiteren Verlauf aber unverhohlen und entschiedener war. Es erscheint zweifelhaft, ob die israelischen Akteure bereits zu Anfang das politische Potenzial erkannten, das in der faktischen Kontrolle über den britischen Militärfriedhof bestand. Vielmehr hat es den Eindruck, als sei dies in den ersten Monaten nach dem Waffenstillstandsabkommen in einem allmählichen Prozess von Trial and Error zutage getreten. Der Friedhof, nur ein kleiner Teil der ihrerseits kaum 2 Quadratkilometer umfassende Enklave, sollte sich freilich als politischer Hebel erster Güte erweisen, mit dessen Hilfe Israel seine Präsenz auf dem Skopusberg aufwertete. Interessanterweise war es also ein Ort der Toten und ihrer Ruhestätten, dem auf diese Weise allerhöchste internationale Aufmerksamkeit zuteil wurde, während hunderte andere, anscheinend gottverlassenen Enklaven in aller Welt, wo sich teilweise hunderttausende Bewohner zwischen schwellenden nationalen Konflikten in akuter Notlage befanden, so Enklaven zwischen Indien und Pakistan nach der Teilung 1947, von der internationalen Gemeinschaft jedoch ihrem Schicksal überlassen wurde. Aufgrund ihrer Verpflichtung für den Friedhof sahen sich Großbritannien und seine Verbündeten veranlasst, ja geradezu benötigt, mit Israel zu kooperieren. Um dieses Friedhofs willen leisteten sie der israelischen Forderung nach Souveränität auf dem Gebiet der Enklave Vorschub, eine Forderung, die im Widerspruch zum UN-Beschluss 181.2 stand und auch mit den Interessen des haschimitischen Königshauses des verbündeten Britanniens nicht vereinbart war. Im Mai 1949 bat der britische Konsul in Jerusalem einen Vertreter des israelischen Außenministeriums, über die genaue Lage hinsichtlich des Militärfriedhofs unterrichtet zu werden. Dabei hatte er keinen konkreten Anlass zur Sorge. Hingegen sah sich der israelische Vertreter bei der israelisch-jordanischen Waffenstillstandskommission über die dort thematisierte Verminung des Friedhofs überrascht, von der er gerade erfahren hatte. Dabei war es Israel selbst gewesen, das den Friedhof und seine nähere Umgebung vermint hatte, und zwar als Teil eines seine Stellungen umgebenen Verteidigungsgürtels während der Kampfhandlungen im Jahr zuvor. Jetzt, nach Ende der Kämpfe und nach Abschluss des Waffenstillstandsabkommens, erwies sich die Beseitigung der Minen als Frage von diplomatischer Brisanz. Als diejenigen Körperschaft, die mit dem Thema betraut war, suchte die Imperial War Graves Commission sich aus erster Hand ein Bild von der Situation am Friedhof zu machen, weshalb ihr Repräsentant, Colonel Griffin, bei einem Besuch in Israel im März 1950 sich der Sache annahm. Der Kommandant der UN-Enklave, General Riley, war nicht gerade erfreut, der Bitte der Kommission zu entsprechen und einen Besuch dieser Art zu ermöglichen. Doch Griffin entschied sich, dies schlicht zu ignorieren und sich stattdessen an Yudov, den britischen Generalkonsul in Jerusalem, zu wenden, um seinen Absichten nachzugehen. Dov, so heißt es in einem internen Bericht der Kommission, und ich zitiere, orderte den größten Rolls-Royce aus seinem Fuhrpark und pflanzte den größten Union Jack auf, den sie finden könnten, und gemeinsam fuhren sie zum Eingang des Friedhofs, der von israelischen Posten bewacht wurde. Ende des Zitats. Die gemeinsame Inspektion ergab, dass, soweit sich dies mit einem Blick von außen und aus der Ferne beurteilen ließ, der Schaden an den Grabsteinen nur minimal war, es ganz sicher aber nicht zu einer vorsätzlichen Schändung des Friedhofs gekommen und auch der Baumbestand nicht ernsthaft durch Fehlaktionen in Mitleidenschaft gezogen worden war. Aus Sicht der Kommission war es dennoch ein unerträglicher Zustand, und ich zitiere, dass dieser Friedhof an einem solchen Ort gelegen und mit derartigen Assoziationen verbunden der einzige Friedhof in der zivilisierten Welt sein soll, um den sich zu kümmern der Kommission verwehrt ist. Ende des Zitats. Von ihren Warte war es daher nur natürlich, dass diejenigen, die den Schaden verursacht hatten, auch für dessen Behebung verantwortlich waren. Sprich, wer das Gelände vermint hatte, sollte auch für eine Entschärfung der Minen sorgen. Das britische Außenministerium hingegen war sich kraft seiner Rolle der Komplexität der Lage wohl bewusst und dies, obgleich intern durch unterschiedlichen Ministerialbeamten durchaus verschiedenen Auffassungen vertreten worden waren, deren Sichtweise sich zumeist aus den ihnen zur Verfügung stehenden israelischen oder jordanischen Informationsquellen und aus ihrem persönlichen Temperament speiste. Die von einer Seite unternommenen Bemühungen, den Friedhof wieder einer regulären Nutzung zuzuführen, stießen damit immer wieder auf den Widerstand entweder der einen oder der anderen Seite. Israel wollte das Schicksal des Imperial War Cemetery mit den seinen eigenen kulturellen und humanitären Einrichtungen, der Hebräischen Universität samt Nationalbibliothek und des Hadassah Krankenhauses verbinden. Während diese Institutionen, Augapfel und Aushängeschild des Staates Israel, wieder frei erreichbar, könne auch der Friedhof als Ruhestätte, Ort von Gedenkzeremonien für die Gefallenen und Besuchsziel für deren Hinterbliebenen dienen. Die Jordanien mussten sich damit einverstanden erklären, Artikel 8 des Waffenstillstandsabkommens zu respektieren. Die Auffassung der Jordanien war indes eine andere. So war der Soldatenfriedhof zwar weitgehend unversehrt, lag aber verlassen, vermint und unzugänglich da. Und zumindest aus Sicht der Imperial War Graves Commission stellte dies eine Beleidigung des Andenkens der vielen Soldaten des Commonwealths dar, die 1917 für die Befreiung Jerusalem ihr Leben gelassen haben und war eine Affront ihren Familien gegenüber. Zudem begannen australische und neuseeländische Diplomaten die Geduld zu verlieren. In ihren Ländern fiel zum einen dem Ersten Weltkrieg der Status eines konstituierenden nationalen Moments zu. Zudem war die Zahl ihrer Soldaten, die auf dem Scopusberg beerdigt waren, besonders hoch. Daher drängten sie die Briten, den Friedhof in Jerusalem wieder einer regulären Nutzung zuzuführen. Nicht auszuschließen ist mithin, dass die Vorstöße der Dominions Großbritannien tatsächlich dazu Anlass gaben, seine Anstrengungen zu verstärken. Das Interesse Israels an der Enklave indes nahm, je mehr Zeit verstrich, zu. Entsprechend wurde man in Jerusalem, was den anfänglich signalisierten Willen zur Unterstützung bei der Beseitigung der Minen betraf, zögerlicher. Ohnehin wurde dieser Vorschlag 1949 von den Briten zurückgewiesen, da befürchtet wurde, dies liefe auf eine rechtliche Anerkennung des israelischen Standpunkts hinaus, eine Anerkennung, die zu leisten man nicht gewillt war. Sich der Bedeutung guter Beziehung zu England wohl bewusst, fuhr Israel zwar fort, Entgegenkommen in Sachen des Friedhofs zu bekunden, konnte gleichzeitig jedoch aufgrund ihrer taktischen Bedeutung nicht auf die Minen dort verzichten, zumal seine strategischen Anliegen im Laufe der Jahre sogar noch an Gewicht gewann, je mehr die Grenzkonflikte mit Jordanien sich auf der ganzen Linie zuspitzten. Die israelische Haltung war nicht auf die Sicherheitsfrage allein beschränkt. Vielmehr stand diese in direktem Zusammenhang mit seinem Anspruch auf Souveränität. Von dem Zeitpunkt an, von dem an Israel begann, gegen das Prinzip des Corpus Separatum zu verstoßen, indem es im Februar 1949 praktische Schritte einleitete, seinen Herrschaftsanspruch in Jerusalem zu realisieren, wurde dieser Anspruch auch auf den israelischen Teil der Enklave auf dem Scopusberg übertragen. Der britische Generalkonsul in Jerusalem, Yudof, registrierte 1951, die Juden hätten offenbar das prinzipielle Interesse an der Frage der Verminung verloren und jetzt, da Israel offen mit seinem Anspruch auf Souveränität über das Gebiet des Scopusbergs herausgerückt ist, instruiere es seine Beamten, eine isolierte Erörterung der Frage des Friedhofs zu meiden. Faktisch und auf höherer Ebene sprach Israel das Junktim zwischen einer Beseitigung der Minen und der Frage der Souveränität allerdings recht explizit an, und zwar vermittels der Forderung, dass die Polizisten, die sich auf den Friedhof begeben würden, um die Minen zu entschärfen, israelisch zu sein hätten, die von israelischem Staatsgebiet aus die Enklave betreten sollten, dem Prozedere gemäß, das in dem Waffenstillstandabkommen vereinbart worden war. Eine ähnliche Regelung wollte Israel auch hinsichtlich von Besuchern einführen. Israel nahm mit ihm das Thema der Minenräumung zum Vorwand, um auf seine Weise mit jedem freiliegenden Nerv des British Commonwealth zu verfahren. Hatte das Commonwealth ein Interesse daran, seine Bürger einen Besuch der Gräber ihren Angehörigen zu ermöglichen, also die Rechte der Toten zu wahren, legte es Israel darauf an, ein Prinzip zu behaupten, das seine Souveränität unterstreichen sollte, und zwar dadurch, als man einen ordentlichen und anerkannten Grenzübergang vom eigenen Staatsgebiet zu der Enklave aus dem Scopusberg einzurichten gedachte. Entgegen aller Erwartungen konnte die Frage der Minen und ihre Räumung in einem seltenen Moment guten Willens aller Beteiligten, insbesondere der Israelis und Jordanien, im Jahre 1956 reguliert werden. Doch damit waren längst nicht alle Konfliktpotenziale entschärft. Am 12. November 1951 waren die Angehörigen des britischen Konsulats in Jerusalem fassungslos, in der Jerusalem Post zu lesen, dass Israel eigenmächtig eine Gedenkveranstaltung im Bereich des Imperial War Cemetery auf dem Scopus Berg abgehalten hatte, ohne dass sie davon in Kenntnis gesetzt worden waren. Die Empörung war besonders groß, da das britische Konsulat in jenem Jahr aus Rücksichtnahme auf Israelis und Jordanien entschieden hatte, auf dem Friedhof selbst keine eigene Gedenkveranstaltung abzuhalten und sich stattdessen mit einer bescheidenen Zeremonie zu begnügen, die in Gegenwart der Konsulatmitarbeiter in der Scott's Memorial Church im Westteil der Stadt durchgeführt wurde. Entsprechend beabsichtigte der britische Generalkonsul, beim israelischen Stadtgouverneur von Jerusalem Protest einzulegen. Bei der britischen diplomatischen Vertretung in Tel Aviv hingegen, die Erfahrung gemacht hatte, dass Israel sich hinsichtlich der übrigen Imperial War Cemeteries auf dessen Staatsgebiet durchaus kooperativsbereit zeigte, wurde die Entscheidung der israelischen Seite, eine eigene Feierstunde zum Gedenken an die jüdischen Gefallenen abzuhalten, den 33. Psalm und Passagen aus dem 2. Buch Samuel zu lesen und auf dem jüdischen Gräbfeld des Friedhofs einen Kranz niederzulegen, mit mehr Nachsicht registriert. Doch von nun an sollte jede Armistice Day Ceremony und jeder Anzac Day, bei dem Australier und Neuseeländer ihren Gefallenen gedenken, zu einem Kampf um Kontrolle, Besitzansprüche und Souveränität werden. So verlangte die israelische Seite 1954 von der britischen Gesandtschaft, die Zugang zum Friedhof auf dem Scopusberg erbeten hatte, um dort die jährliche Gedenkzeremonie abzuhalten, diese möge sich über die UN ein offizielles Ersuchen an Jerusalem richten. Schließlich gab Israel dann doch nach und begnügte sich mit einer Anfrage des UN-Vertreters in Form eines Schreibens, in dem dieser mitteile, er hoffe, Jerusalem habe keine Vorbehalte gegen die Durchführung der Zeremonie. Im Jahr 1955 indes beabsichtigte der neu berufenen britischen Generalkonsul in Jerusalem, Thomas Wickerly, einen Gedenkakt von anderer Großordnung durchzuführen und wie es einer seiner Kollegen charakterisierte, ich zitiere, die Zeremonie erheblich ambitionierter zu gestalten. In der erklärten Absicht, der Feierstunden Verstand und Würde zu geben, beabsichtigte der Konsul, eine lange Liste von Gästen einzuladen, unter ihnen das britische, australische und pakistanische diplomatische Korps sowie Kommandeure der arabischen Legion und ehemaligen britischen Offiziere der Legion. Außerdem sollte an der Zeremonie substanzielle Veränderungen vorgenommen werden. Im letzten Jahr, so der Konsul Wickerly in einem Schreiben an seinen direkten Vorgesetzten beim Levant Department des britischen Außenministeriums in London, hat der jüdischen Geistliche der jüdischen Garnison auf dem Scopusberg einigen Gebeten verlesen, der britischen Militärangehörigen jüdischen Glaubens dort bestattet sein sollen. Ich habe die Imperial War Graves Commission in Zypern ersucht, so der Konsul weiter, mir baldmöglichst zu bestätigen, dass dem so ist und mir außerdem mitzuteilen, ob irgendwelche muslimischen Soldaten aus Indien, Pakistan oder anderswo dort bestattet sind, da, wenn dem so ist, dies die Anwesenheit eines muslimischen religiösen Würdeträgers erforderlich machen würde, um ein Gegengewicht zu dem Rabbiner zu haben, was die Dinge aber ein bisschen chaotischer gestalten dürfen. Das ist wirklich, das war ein Zitat. Allerdings hatten außer Juden und drei türkischen Soldaten keine weiteren Nichtchristen auf dem Imperial War Cemetery in Jerusalem ihre letzte Ruhestätte gefunden. Denn im Unterschied zu Europa, wo es der Armeeführung gelungen war, im Verlauf des Ersten Weltkrieges gefallenen indischen und chinesischen Soldaten aus ihren Reihen mit militärischem Begräbnis in aller Form zu bestatten, war dieses Vorhaben in Jerusalem gescheitert. Die Toten jener indischen Einheiten, die zunächst in Frankreich gekämpft hatten, um dann in den Irak und schließlich gegen Kriegsende zum Kampfeinsatz nach Palästina verlegt zu werden, wurden in Jerusalem von den sterblichen Überresten der übrigen Gefallenen aus Staaten des British Commonwealth separiert, um in zwei Massengräber im Jerusalemer Viertel Talpiot beigesetzt zu werden, 31 von ihnen in einem muslimischen Massengrab und 47 in einem Gemeinschaftsgrab für hinduistischen Soldaten, für Sikhs und für Nepalesen. Auch die Toten, den rund 2000 Mann starken ägyptischen Arbeitsbrigaden, also überwiegend Muslimen, die teilweise zwangsrekrutiert zum Schanzenarbeit während der Kämpfe herangezogen worden waren, erhielten kein ehrenvollen Begräbnis. Allgemein, und so auch in Jerusalem, wurden diese Männer nicht auf den Militärfriedhöfen beigesetzt, sondern in Gemeinschaftsgräbern und dies, ohne dass zuvor ihre individuelle Identität festgestellt worden wäre. Weshalb tauchen sie auch auf den Listen der Gefallenen nicht auf. So erscheint zweifelhaft, ob Konsul Wickeli mit seinem Vorstoß tatsächlich eine Gerechtigkeit herstellen wollte oder er den bisherigen Usus des Gedenkens erschüttern wollte. Wie auch immer, weder der Imperial War Cemetery noch die jährliche Gedenkzeremonie waren der rechte Ort noch die rechte Gelegenheit, eine muslimische Präsenz auf einem Friedhof herbeizuführen, deren Absenz eine auf 30 Jahre zuvor etablierte britische Politik zurückging. Ihre Höhepunkte erreichten die Spannungen 1956, als Israel, nachdem es durch den Repräsentanten der UN über die für den November jenes Jahres geplanten Zeremonien in Kenntnis gesetzt wurde, mitteilte, man lehne es ab, die eigenen auswärtigen Kontakte durch Vermittlung der UNSTO, United Nations Trust Supervision Organization, vornehmen zu lassen. Stattdessen verlangte man, direkt angesprochen zu werden. Die Briten ihrerseits hatten natürlich nicht im Mindesten die Absicht, dieser Aufforderung nachzukommen, die sie als grobe Verletzung des Grundsatzes eines UN-Kontrolle über die Enklave auf dem Scopusberg betrachteten. Mit dem Einverständnis des UN-Kommandanten wurde entschieden, die israelische Haltung zu ignorieren, die Vorbereitungen für die Gedenkveranstaltung voranzutreiben und die günstige Gelegenheit zu nutzen, die sich zu bieten schien, um die Zeremonie ohne israelische Vertreter abzuhalten. Ja, es scheint, als hätte die israelische Förderung nach einem direkten Ersuchen sowohl beim Kommandanten des UN-Kontingents als auch bei dem britischen Generalkonsul den Wunsch geweckt, endlich einmal laut zu werden. Und dies im wörtlichen Sinne, denn beide Männer begannen, sich im Detail mit der Frage von Trompetern zu befassen. Im Fall, dass Israel den Zutritt von Trompetern als Militärangehörigen untersagen würde, schlug der UN-Kommandant vor, könnten diesen eben vom angrenzenden jordanischen Terrain aus Trompeten. Ein Vorschlag, der im britischen Außenministerium als genial, ingenious, auf Zustimmung stieß. Dann aber brach der Sinai-Suez-Krieg 1956 aus, der die Planungen durcheinander brachte. Der UN-Kommandant war der Ansicht, die Umstände seien nicht genehm für eine Durchführung der jährlichen Feierstunden, weshalb man sich in Ansprache mit dem britischen Generalkonsul darauf verständigte, die Zeremonie abzusagen und sich mit einem schlichten Akt zu begnügen, bei dem ein UN-Offizier einen Kranz niederlegen sollte. Als man auf israelischer Seite begriff, dass die britische Gedenkveranstaltung abgesagt war, lud man alle Interessenten zu einer Zeremonie ein, die Israel selbst auf dem Scopusberg abzuhalten gedachte. Die Reaktion ließ nicht auf sich warten. Und ich zitiere: Der Friedhof war niemals Eigentum der israelischen Regierung, noch israelischer Privatbesitz, sondern britischen Grund und Boden im Besitz der Imperial War Graves Commission. Und auf diesem Besitz, der zudem von geheiligter Natur ist, haben die israelischen Behörden ohne Erlaubnis von den Repräsentanten der Eigentümer einzuholen oder diese auch nur zu konsultieren, vor, eine militärische Zeremonie abzuhalten. Ende des Zitats erklärte der britische Generalkonsul erzürnt. erzürnt und fügte in einem anderen Zusammenhang hinzu, es sei nicht Absicht Britanniens, eine Zeremonie durch eine fremde Macht, ein Airline Force, auf dem Terrain des Militärfriedhofs zu dulden, weshalb Israel von seinen Vorhaben Abstand nehmen müsse, wozu man sich letztendlich in Jerusalem tatsächlich auch entschied. Und ich komme zum Abschluss. Die Demonstrationen israelischer Souveränität auf dem Areal des Commonwealth Militärfriedhofs wiederholten sich in den folgenden 19 Jahren, in denen die Enklave auf dem Scopusberg bestand, immer wieder aufs Neue. Nachdem die Frage der Verminung des Friedhofs gelöst und eine Übereinkunft hinsichtlich der Gedenkzeremonien erzielt worden war, kam es zu neuen Disputen im Zusammenhang mit der Frage von Besuchern und Delegationen, der gärtnerischen Pflege der Anlage und anderes mehr. Zu noch harscheren Zusammenstößen führte Israels Politik hinsichtlich des etwa 1000 Bewohner zählenden palästinensischen Dorfes Isawiya, das ebenfalls im israelischen Teil der Enklave gelegen war. Inzwischen hatten sich internationalen Akteure, unabhängig von der leidigen Frage der Souveränität, bereits gefunden, die Hebräische Universität und das Hadassah Krankenhaus als israelischer Besitz anzuerkennen und tendierten im Laufe der Jahre sogar dazu, den Militärfriedhof, obwohl nicht in israelischem Besitz und zudem außerhalb des Grenzzauns gelegen, als von Israel kontrollierten anzusehen. Doch fand sich unter ihnen niemand, der bereit gewesen wäre, die israelische Leseart zu unterstützen, der zufolge das Dorf Isawiya, das sich ebenfalls jenseits des Zauns befand, unter israelischer Kontrolle stehe. Diese Tatsache indes hinderte den Staat Israel nicht daran, ja ermutigte ihn gar, seinen Herrschaftsanspruch faktisch umzusetzen und dies durch Maßnahmen, die alle Lebensbereiche der Bewohner des Dorfes in Mitleidenschaft zogen und ihre fundamentalen Menschenrechte beeinträchtigten. Die Beweggründe Israels, seine Kontrolle über das fragliche Territorium zu zementieren, waren zweifelsohne strategischer Natur und rührten aus der einmaligen Topographie der Enklave auf dem Scopusberg, von wo aus die Hauptverbindungsachse zwischen Ramallah und Jericho überblickt werden kann. Von seinen Nachbarn nicht anerkannt, war Israel bekanntlich ein Staat ohne feste Grenzen. So war es ständig bemüht, sein Gebiet auszuweiten und dies über die Teilungsgrenzen, den Ergebnissen des Krieges von 1948 und den Bestimmungen der Waffenstillstandsabkommen hinaus. Das damit einhergehende Risiko, Zwischenfälle zu provozieren, die das Land immer wieder auf Kollisionskurs zu seinen ihm ohnehin feindlich gesonnenen Nachbarn bringen mussten, war sicherlich ohne Kalkül. Und so handelte man auch im Falle der Enklave auf dem Scopusberg und dem Imperial War Cemetery. Offiziell noch immer ohne internationalen anerkannte Souveränität, versuchte Israel, seinen Herrschaftsanspruch auf anderen Wegen zu realisieren. Eines der Modi war der Anspruch einer inneren Souveränität, Domestic Sovereignty. So wurde die israelische Herrschaft von Bewohnern des Dorfes Isawiya aufgezwungen. Auch der Militärfriedhof auf dem Scopusberg eröffnete Israel Möglichkeiten zur Simulierung von Souveränität. So griff das Land bereits seit Ende der 40er Jahre einer internationalen Rechtsprechung voraus, die im Jahre 1977 im Artikel 34 des Zusatzprotokolls der Genfer Konventionen allen Staaten verpflichtete, sich der Pflege der auf ihrem Territorium gelegenen Friedhöfe anzunehmen, auf denen Gefallenen aus Kriegen ruhen, an denen sie womöglich gar nicht beteiligt waren. Indem es sich aller diplomatischen Versuche Britanniens und seinen Verbündeten im Commonwealth und der Imperial War Graves Commission erwehrte, sich direkt der Pflege des Friedhofs zu widmen und dort Zeremonien und Gedenkveranstaltungen nach eigenem Gusto abzuhalten, demonstrierte Israel das Prinzip einer westfälischen Souveränität, Vatalian Sovereignty. Die Kontrolle hingegen, die man über all jene ausüben konnte, die das Friedhofsareal innerhalb der Enklave betreten oder verlassen wollten, um die Gräber dort zu besuchen oder zu pflegen, verschaffte Israel die günstige Gelegenheit, eine sogenannte Interdependence Sovereignty zu behaupten. Dieses Vorgehen mochte wohl Empörung und Anfeindung hervorrufen, war aber allen Anschein nach durchaus zweckdienlich gewesen. Denn indem man den Gefallenen des Ersten Weltkrieges zunächst die letzte Ehre verwehrte, sich ihrer aber später dennoch annahm, vermochte Israel seine Grenzen auszudehnen und den eigenen Herrschaftsanspruch in einer demilitarisierten Enklave präsent zu halten, im Niemandsland einer Stadt, der eigentlich der Status eines Corpus Separatum zukam. Dabei ignorierte Israel mit dem Anspruch auf Souveränität in Jerusalem zuweilen auch die Rechten der Toten oder instrumentalisierte diese gar für die eigenen Anliegen. Wie dem auch sei, Israel erwies sich als beharrlicher und zielstrebiger als diejenigen, die für die Toten zu sprechen beanspruchten. Und tatsächlich sollte Israel mit dem Krieg von 1967 die meisten seiner angestrebten Ziele erreichen. Dies freilich ist eine Sicht aus dem Hinsight. Danke.